Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In etwa 2,5 Wochen startet die zweite Bundesliga in ihre neue Saison und die Vorbereitungen der Clubs, die laufen derzeit auf Hochtouren, und mitten in diese Zeit der Präparation auf den Ligastart platzte dann heute die Nachricht, dass sich der VfL Bochum von Trainer Gert-Jan Verbeek getrennt hat. Am Montag, so berichtet Sport 1, habe der Club Verbeek dann informiert, dass man nicht mehr mit ihm plane. Nachfolger wird Ismail Atalan, der im letzten Jahr mit den Sportfreunden Lotte für Furore gesorgt hat. Wieso dieser Schritt? Warum zu diesem Zeitpunkt? Was steckt dahinter? Diese Fragen versuchen wir hier auf mein Sportradio.de mal zu beantworten, mit Hilfe des freien Journalisten David Nienhaus, bei Twitter bekannt als @Ruhrpoet, der unter anderem für die FAZ, das Sokrates-Magazin und die Sportschau schreibt und den VfL seit 20 Jahren begleitet, unter anderem auch mit dem Twitter-Account @AnneKastroper. David, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag, Glück auf.
Du warst heute auf der Pressekonferenz in Bochum, weil du auch für die FAZ ein aktuelles Stück schreibst. Also an euch der Hinweis, morgen die FAZ kaufen und Davids Text lesen, aber heute hier schon mal ein bisschen was darüber hören. Ja, warum diese für Außenstehende überraschende Entlassung? Manager Christian Hochstotter, der wollte auf der Pressekonferenz nicht so wirklich was sagen. Wir hören mal kurz in sein Statement rein.
Wir sind hier auf der Pressekonferenz und stellen unseren neuen Trainer vor. Ich werde mich dazu nicht äußern. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben und damit hat der Club aus meiner Sicht auch alles gesagt.
Was in der Pressemitteilung gesagt wurde, David, war, dass es keine fachlichen Differenzen waren, die man mit dem Trainer hatte. Was war es dann?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Gert-Jan Verbeek ist ein wirklich schwieriger Typ, wenn es um den zwischenmenschlichen Umgang geht. Der Knurrer aus Kerkrade, Huub Stevens, ist ein Schoßhund dagegen, muss man tatsächlich sagen. Es ist so, dass Gert-Jan Verbeek einfach auf der einen Seite ein ehrlicher Typ ist, der geradeaus sagt, was er denkt. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe. Eigentlich im Ruhrgebiet ist es eine Eigenschaft, die man durchaus schätzt. Auf der anderen Seite fehlt Gert-Jan Verbeek aber tatsächlich einfach das Fingerspitzengefühl, wenn es um gewisse Vorgänge geht, um gewisse Aussagen und um gewisse Aktionen. Gert-Jan Verbeek hat sehr viele Dinge beim VfL Bochum im Alleingang entschlossen. Nicht nur jetzt aktuell im Trainingslager, Das war der Moment, wo das fast zum Überlaufen, wie nennt man das?
Gebracht hat.
Ist richtig. Aber auch schon vorher. Es ist ein bisschen zurück, man muss ein bisschen zurück graben in der Geschichte des VfL und Gert-Jan Verbeek. Damals hatte er sich mit Keeper und dem damaligen Kapitän Andreas Lute angelegt, hatte ihn degradiert, relativ begründungslos, was Andreas Lute dazu gebracht hat, einen Facebook-Post zu schreiben, woraufhin der ganze Streit eskaliert ist, so dass Andreas Lute später zum FC Augsburg gewechselt ist, tatsächlich zum Bedauern vieler Bochumer Fans, vieler Bochumer, weil Andreas Lute einfach ein Bochumer Junge ist. Dann gab es verschiedene Dinge, Schwierigkeiten in der Verständigung mit den Fans, vor allem mit den Medien. Die Bild-Zeitung war quasi persona non grata beim VfL, durfte zwar anwesend sein, aber keine Fragen mehr stellen, beziehungsweise wenn sie Fragen gestellt haben, hat Gert-Jan Verbeek sie einfach wissentlich ignoriert. Und das machte natürlich den Umgang mit ihm nicht ganz einfach. Es war nicht nur die Bild-Zeitung, die Probleme hatte, sondern auch Kollegen von der WAZ hier in Bochum, Kollegen von Reviersport, Kollegen von allen Medien sozusagen. Wenn man eine falsche Frage gestellt hat, hat Gert-Jan Verbeek das durchaus genutzt, um mal seine Meinung zu den Medien kundzutun. Und das war nicht immer sehr positiv. Ja, und zu guter Letzt dann ein Vorfall im Trainingslager. Ach, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, das ist auch wirklich hier in Bochum an der Kastropper Straße nicht gut aufgestoßen. zum Saisonauftakt war eigentlich eine ganz gute Stimmung. Und gut, Bochum hat jetzt nicht so ein Fanpotenzial wie Schalke oder Dortmund nebenan. Aber es waren trotzdem ein paar Fans da, um den VfL zu sehen, wie der Aufgalopp ist. Und Gerdjan van Beek hat einfach relativ überraschend den Auftakt eine Stunde vorverlegt und nach einer Stunde schon wieder den Auftakt beendet, sodass um 15 Uhr, als die Fans eigentlich die neuen Spieler sehen wollten, das Ganze schon vorbei war. Und auch das hat er im Alleingang entschieden. Das hat natürlich in den verschiedenen Foren bei Twitter und Facebook für enormen Gegenwind gesorgt. Der Vorstand musste zurückrudern, sich entschuldigen. Gerdjan van Beek hat kein Einsehen gehabt und hat gesagt, ich entscheide das schon selbst hier, was wir machen. Und er hatte sich nicht falsch verhalten. Und zu guter Letzt dann eben ein Vorfall im Trainingslager. Ich war nicht da, deshalb bewege ich mich hier auf Spekulationen, was ich ungerne mache. Ich weiß nur so viel, dass sowohl im Funktionsteam als auch im Kader als auch mit den Medien diverse Dinge recht schief gelaufen sind, sodass dann der Vorstand in Person von Christian Hochstetter, den du schon erwähnt hast, tatsächlich sich dazu entschlossen hat, die Reißleine zu ziehen.
Mhm. Scheint aber ja, du hast es ja auch schon gesagt, der Umgang mit Verbeek ist schwierig und das ja schon seit dem Amtsantritt im Grunde 22. Dezember 2014. 88 Spiele hat er mit den Bochumern bestritten. Ja, gar nicht unerfolgreich. 1,4 Punkte, glaube ich, im Schnitt. Also das Sportliche war es nicht, aber die zwischenmenschlichen Szenen, die hast du angesprochen und da gab es im Trainingslager dann offensichtlich auch noch Beschwerden aus Reihen der Mannschaft, die sich dann beim Vorstand ausgeheult haben, weil da eben auch einiges schief lief. Aber das war eben was in den letzten Jahren sich immer ja auch angesammelt hat, jetzt vielleicht die Spitze dann erreicht wurde. Interesse an anderen Trainern gab es offensichtlich auch zwischendurch, denn mit dem neuen Mann Ismail Atalan wurde auch schon mal etwas vor einigen Monaten gesprochen. Das hat er heute bei der Vorstellung kundgetan. Wir hören mal rein.
Gestern waren es die finalen Gespräche, aber wir hatten schon im Januar, im Dezember kam schon das erste Mal ein Kennenlerngespräch, ja, weil aufgrund meiner Vita, aufgrund meiner Leistungen bei Sportfreunde Lotte, dass ein Verein wie Bochum auf mich aufmerksam wurde. Und das hat mich halt eben damals geprägt und auch beeindruckt, dass man schon in der Zeit, wo ich nicht mal diese Erfolge im DFB-Pokal hatte, dass ein Verein auf mich aufmerksam wurde.
Ja, und vor allen Dingen, als es noch gar nicht so groß schien, dieses Problem mit Gerdjan van Beek, da wurde schon mal Kontakt zu anderen aufgenommen. Kann man das auch so als Plan B für den Fall, dass wirklich es eskalieren sollte, verstehen?
Ja, so wollte Christian Hochstetter das nicht verstanden haben heute tatsächlich. Christian Hochstetter hat gesagt, die Aufgabe eines Sportvorstands sei es immer, sich mit anderen Trainern auch zu befassen und andere Leute kennenzulernen. Auch Talente im Blick zu halten, so wie es eben auch mit Spielern der Fall ist. Christian Hochstetter kennt den Berater von Atalan wohl recht gut und hat darüber dann den Kontakt geschnürt und ihn dann einfach zum Gespräch eingeladen, um sich natürlich A kennenzulernen und B vielleicht irgendwann mal für die Zukunft zu überlegen, ob das tatsächlich ein Nachfolger werden könnte. Ich glaube nicht, dass man im Januar schon darüber nachgedacht hat, ihn so schnell zu installieren, weil dann wäre eine Trennung nach der Saison von Gerdjan van Beek wirklich die logischere Variante gewesen. So ist es jetzt, dass die Vorbereitung gelaufen ist, dass Spieler geholt wurden, die auch Gerdjan van Beek haben wollte, nicht nur, sicherlich auch Spieler, die Christian Hochstetter vorgeschlagen hat, aber eben das Trainingslager, die Vorbereitung, 6 Tage in den Niederlanden, hat Gerdjan van Beek absolviert. Mhm. Und das wäre natürlich Zeit gewesen, die auch Ismail Atalan gut getan hätte, um die Mannschaft kennenzulernen, um auch schon mal zu zeigen, was er mit der Mannschaft möchte.
Wie ist denn deine Einschätzung jetzt? Hat er jetzt genug Zeit zum Saisonstart, das so ja den Spielern auch beizubringen, wie er spielen möchte? Ich meine, wie er spielt, das ist aus Lotte bekannt und wie er mit Spielern umgehen kann auch. Also das wird ja in den höchsten Tönen gelobt. Ist ja ein ja wirklich im Grunde das genaue Gegenteil von Gerdjan van Beek.
Ja, genau. Ich habe damals, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, eine Reportage aus Lotte gemacht, als Borussia Dortmund im DFB-Pokal dort gastierte. Das erste Spiel ist ja dem Regen zum Opfer gefallen. Aber ich war in Lotte vor Ort und habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten Und tatsächlich war es so, dass Ismail Atalan einfach ein absoluter Held in Lotte ist. Es war so, dass ich mich mit einem Pizzabäcker unterhalten habe, ein absolut bunter Hund in Lotte, das Stammrestaurant der Spieler auch. Und der Pizzabäcker, ich komme jetzt auf den Namen nicht, hat mir auf jeden Fall erzählt, dass Atalan ein verrückter Hund ist, ein Fußballverrückter, der jedem Spieler seine Siegermentalität beibringt und aufdrückt und es den Spielern tatsächlich beibringt, dass nur Gewinnen eine Option ist und jetzt aber auch nicht irgendwie so, dass man verkopft wird, sondern einfach auf eine sehr emotionale, energische, aber auch einfühlende Art und Weise. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Vorteil ist gegenüber Gert-Jan van Beek, dass also Atalan das Fingerspitzengefühl hat, eine Truppe zu führen, auch Schwingungen in einer Mannschaft zu steuern. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Menschenfänger ist. Ich habe im Nachklapp zu diesem DFB-Pokalspiel einige Porträts gelesen, auch über Atalan, der einfach auch eine sehr interessante Person ist, der einen sehr schwierigen Lebensweg durchgemacht hat. Er ist Kurde, aus der Türkei geflohen mit seiner Mutter und seinen Brüdern. Seine Mutter hatte ihm damals oder hatte den Kindern damals mit auf den Weg gegeben. Es sind nur zwei Sachen wichtig. Das eine ist Bildung und das andere ist Toleranz. Und Toleranz kann ich euch beibringen und Bildung versuchen wir dann in Deutschland zu bekommen. Und so sind sie dann über verschiedene Wege, keine leichte Route nach Deutschland gekommen, hatten immer Angst, irgendwie abgeschoben zu werden, sind in Dülmen sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und da hat er dann auch seine ersten fußballerischen Schritte unternommen und hat tatsächlich einfach den Rat seiner Mutter befolgt und viel auf Bildung gesetzt und seine Brüder übrigens auch. Sein einer Bruder ist Rechtsanwalt erfolgreich, der andere ist Unternehmer und er ist eben jetzt Zweitligatrainer. Und das ist schon eine beeindruckende Vita. Und ja, für die 25 Minuten, so lange dauerte die Pressekonferenz, war das schon das erste Zeichen. Jetzt muss man dann sehen, die zwei Wochen, ich glaube, das war deine Ausgangsfrage, die zweieinhalb Wochen wird er jetzt nutzen, um einfach die Mannschaft kennenzulernen. Er spielt ein laufintensives 4-3-3-System, jagt den Ball, möchte dominant auftreten und ja, am Ende des Tages hat der VfL Bochum einen durchaus vielversprechenden Kader. Das Ziel in Bochum ist klar. Dieses Jahr soll der Aufstieg klappen und mein Gefühl sagt mir, dass der Kader durchaus auch es mitbringt, oben mitzuspielen, wenn die Mannschaft gesund bleibt. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht mit ihm.
Welche Ziele gibt Christian Hochstetter auf den Weg mit? Ist der Aufstieg das erklärte Ziel oder will man das erstmal noch langsam angehen lassen?
Nee. Das wird auch schon tatsächlich so kommuniziert. Also der Aufstieg ist das Ziel. Möglichst lange weit oben mitspielen und dann aufsteigen. Also das ist wirklich das ist jetzt wirklich der Punkt. Dieses Jahr hat der VfL Bochum keinen großen Aderlass personell verkraften müssen. Wir erinnern uns an vergangenes Jahr, als die komplette Offensive weggebrochen ist. Das muss man dann auch Gert-Jan van Beek zugute halten. Er hat damals eine überragende Saison mit Terracino gespielt, vorne Bulut, natürlich Terodde, den kannst du nicht so einfach ersetzen. Mhm. Und damals ist der VfL Bochum auch wirklich knapp nur an den Aufstiegsplätzen gescheitert. Dann ist die komplette Offensive weggebrochen und die haben trotzdem eine okaye Saison gespielt, weil diese Offensivpower, die der VfL tatsächlich hatte, die kannst du nicht 1:1 ersetzen. Das ist nicht möglich und vor allem auch nicht möglich mit den wenigen finanziellen Mitteln, die der VfL hat. Jetzt sind ein paar Euros dazugekommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Michael Gregoritsch ist vom HSV nach Augsburg gewechselt, woran der VfL Bochum partizipiert hat. Leon Goretzka, da sprudelt auch immer ein bisschen Kohle in an der Kastropper. Würde Leon jetzt noch irgendwie zu Bayern oder Real gehen, dann müsste man, glaube ich, einen Geldtransporter vorfahren in Bochum. Und ja, so ist es tatsächlich. Hier fließen noch aus verschiedenen Quellen sprudelt noch ein bisschen Geld rein und das zahlt sich dann auch auf den Kader aus. Mhm. Und vielleicht tatsächlich auch, war das auch, das vermute ich jetzt mal, eine Möglichkeit, Verbeek zu entlassen, denn immerhin hat er noch Vertrag bis 2018, das heißt, man muss ihn noch weiter bezahlen, man muss ihm eine Abfindung zahlen. Soweit ich weiß, musste man keine Ablöse zahlen für Ismail Atalan, der eine Ausstiegsklausel hatte für die zweite Liga. Und ja, insofern Aufstieg, Oberhaus, das ist das, wo der VfL hin will, das ist das, wonach die Fans lechzen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist auch das Ziel, wo das Ruhrstadion hingehört. Immerhin eins der schönsten Stadien in Deutschland.
Da du in der Nähe lange gewohnt hast und dem ganzen Club natürlich verbunden bist, gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Aber ich muss auch sagen, Bochum ist ein Team, was einfach auch für mich irgendwo zur ersten Liga gehört. Vor allen Dingen aus den Zeiten noch, wo sie sich selbst als die Unabsteigbaren bezeichnet haben, was dann ja irgendwann mal gebrochen wurde. Aber Bochum in den 90ern, auch gerade aufgrund der Trikots, die zu Zeiten von Klaus Toppmöller getragen wurden, einfach nicht wegzudenken.
Absolut.
So kann man es auf jeden Fall sagen. Also wir sind gespannt, wie sich der VfL Bochum dann mit dem neuen Trainer, mit Ismail Atalan, behaupten wird. Auf jeden Fall kann man sagen, für Ismail Atalan der nächste Aufstieg auf seinem ja sehr, sehr steilen Weg nach oben, den er sich aber auch hart erarbeitet hatte. Du hast diese Lebensgeschichte von ihm eben schon skizziert. Wirklich beeindruckender Typ, sehr bodenständiger Typ, aufgrund der Vorgeschichte auch. Und von daher eigentlich auch passend zu Bochum. Malocher, der mit beiden Beinen auf der Erde steht.
Absolut. Ich glaube nicht, dass man ihn gebrieft hat, dass er sowas sagen soll, aber er hat tatsächlich in einem Zwischensatz gesagt, auf die Frage, wie er Fußball spielen lassen möchte, hat er gesagt, er möchte den Fans zeigen, dass unter der Woche gearbeitet wurde. Hätte er jetzt noch gesagt, malocht, ich glaube, das wäre der perfekte Einstand gewesen. Aber nein, es ist tatsächlich so. Er weiß, woher er herkommt. Er weiß, dass man nur mit harter Arbeit was erreichen kann. Und ich glaube, dass er das den Spielern auch vermitteln kann. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass diese Entscheidung, sich von Verbeek zu trennen, hin zu Atalan zu gehen, tatsächlich auch nochmal ein bisschen Aufbruchstimmung an der Kastropper bringen kann. Mhm. Ich bin echt wirklich gespannt, wie er die Mannschaft mitnimmt und was er da in den 14 Tagen, 17 Tage sind es genau, vorhat. Und ja, es ist tatsächlich so. Intern war es auch so, dass die Mannschaft nicht mehr hinter Verbeek stand und ja, jetzt müssen sie mitziehen, jetzt haben sie keine Ausreden mehr und ich bin wirklich neugierig, was da passiert.
Sind wir alle mit und wir werden das natürlich verfolgen hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an den freien Journalisten David Nienhaus @ruhrpoet bei Twitter und morgen zu lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da könnt ihr seinen Bericht über den Trainerwechsel in Bochum dann nachlesen. David, vielen Dank.
Danke auch. Ciao.
Der Trainerwechsel in Bochum und die möglichen Folgen, das also unser Thema eben gewesen und großes Thema in dieser Woche hier noch auf meinsportradio.de. Das ist natürlich wieder unser Live-Sport. Am Wochenende geht's wieder rund. Freitag schon am 14.07. um 19 Uhr Baseball-Bundesliga Mainz gegen Mannheim. Unsere Partie dort. Am Samstag geht's dann weiter im Live-Programm um 18.30 Uhr mit der GFL Ingolstadt gegen Frankfurt aus der GFL Süd und am Samstag und am Sonntag zusätzlich noch unser großer Blindenfußball Spieltag Nummer 3 der Bundesliga hier auch bei uns auf meinsportradio.de jeweils ab 8.30 Uhr den ganzen Tag Blindenfußball Bundesliga, der dritte Spieltag im ersten und im zweiten Teil sozusagen am Samstag und am Sonntag hier bei uns auf meinsportradio.de mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs in unserem Livestream dann zu hören oder eben auch auf unserer Webseite, ganz wie ihr mögt, uns werdet ihr einfach nicht los, uns kriegt ihr über viele Wege zu hören hier auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.